ARD.
Es ist Dienstag, der 2. Oktober 2018. Jetzt, in der Mittagszeit, kämpft sich die Sonne hier in Istanbul immer mal wieder durch die Wolkendecke. Aber der Wind, der durch die Straßen geht, lässt keinen Zweifel aufkommen, dass der Herbst naht. Die verwunschene Stadt mit den Simit-Händlern am Bosporus, der Hagia Sophia, den duftenden Basaren, Teestuben und Muezzinrufen ist weit weg. Im neu gebauten Viertel um die U-Bahn-Station Cevizlibar, nahe der Stadtautobahn. Dort sieht es aus wie in einer gewaltigen Hotelanlage. Die Wohntürme heißen auch so. Plaza, Residenz, Elixir. Aus einem der Hochhäuser tritt ein Paar auf die Straße. Der Mann ist Ende 50, es sind nur noch wenige Tage bis zu seinem 60. Geburtstag. Er trägt eine unauffällige Brille, graues Haar und einen ebenso grauen Vollbart. Die oberen beiden Knöpfe seines Hemdes trägt er offen. Die Frau an seiner Seite wird später an dieses Detail erinnert werden. Sie ist deutlich jünger, 36, und trägt ein lila Kopftuch. Sie gehen Hand in Hand die Straße hinunter. Der Mann winkt ein Taxi heran. Während der Fahrt plaudern sie, was sie heute Abend essen wollen, aber auch, welche Möbel sie noch anschaffen müssen für ihre neue gemeinsame Wohnung in Istanbul. Es geht auch um die baldige Hochzeit, denn genau deshalb sind sie unterwegs. Sie müssen noch Formalitäten erledigen, den ganzen Papierkram. Aber es soll nur ein kurzer Besuch werden. Es soll gar nicht lange dauern am Ziel ihrer Taxifahrt. Das haben sie ihm am Telefon versichert. Im Konsulat seines Geburtslandes Saudi-Arabien liege alles für ihn bereit. Die Dokumente ausgestellt auf seinen Namen. Jamal Ahmad Khashoggi. Er müsse sie nur noch abholen. Alles kein Problem. Vor dem Konsulat verabschiedet er sich von ihr, von seiner Verlobten Hatice Cengiz. Sie soll kurz warten, wie sie es schon einmal getan hat. Denn es sind nur ein paar Schritte über den Bürgersteig bis zur schweren Metalltür, die in das Gebäude führt. Auf dem Weg hinein begrüßt er noch einen Mann im hellblauen Jackett. Von dieser Szene gibt es unzählige Videoschnipsel im Netz. Und einige Kommentare darunter lauten Dead Man Walking. Eine Überwachungskamera wird etwa 1,5 Stunden später einen Mann filmen, der das Konsulat wieder verlässt. Ende 50, mit unauffälliger Brille, grauem Haar und ebenso grauem Vollbart. Einer, der die oberen beiden Hemdknöpfe offen trägt. Aber er nimmt einen anderen, den nördlichen Ausgang. Die Frau vor dem Gebäude hat keine Chance, den Mann zu sehen.
Also er ist nicht mehr zur Vordertür rausgekommen. Sie stand da und hat gewartet.
Minuten, Stunden, vergebens. Sie wird noch auf die Metalltür des Konsulats schauen, als schon die Sonne untergeht. Jamal Khashoggi, der Mann, der ihr Ehemann werden soll, ist verschwunden. Was bleibt, ist nur das verrauschte Bild auf den Überwachungskameras. Das Bild eines Mannes, der einem anderen bis ins Detail ähnlich sehen soll, inklusive der beiden Hemdknöpfe.
Die Operation war gut geplant. Es hat einer der beteiligten saudischen Agenten das Konsulat dann in der Kleidung von Khashoggi verlassen, weil man natürlich wusste, dass Videoaufnahmen davon gemacht werden.
Ein Body-Double für einen Getöteten also. Alles inszeniert, um die blutige Spur zu verwischen.
Das Geheimdienste töten ist kein Geheimnis. Aber wir reden hier nicht über einen Terroristen. Wir reden hier über eine Person, die einfach von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Und insofern war das ein fundamentaler, massiver Angriff auf all die Werte auch, die wir hochhalten. Und deswegen, glaube ich, hat das auch so viele Menschen mal jenseits der Tatsache, dass das an Kaltblütigkeit und Menschenverachtung nicht zu überbieten war, hat das so viele Menschen eben auch stark emotionalisiert.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In dieser Staffel tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt, nehmen euch mit auf geheime Missionen, decken tödliche Machenschaften auf und zeigen auch, wie sie manchmal das Schlimmste verhindern. Und wie immer gibt es zu jedem Fall ein Gespräch, unsere Hintergrundfolge zu dieser Welt, von der ihr eigentlich gar nichts wissen solltet. Und zum Auftakt geht es um einen Mord. Der verschwundene Journalist und das Killerkommando.
Er liebt es, anderen Gewalt anzutun, sie zu unterdrücken. Er ist eine Art bestialischer Pac-Man. Je mehr Opfer er erwischt, desto größer wird sein Hunger nach mehr. Das geht so weit, dass er irgendwann auch bei denen angelangt sein wird, die ihm jetzt zujubeln. Es wird immer mehr Opfer geben. Es wird weitergehen und immer weiter.
Meinst du, dass er einige begnadigen würde, wenn er König wird? Immerhin wäre das eine große Geste, eine, die Barmherzigkeit ausstrahlt.
Ja, das wäre logisch, aber mit Logik kommt man nicht wirklich weiter, wenn man wissen will, was in diesem Kopf vorgeht.
Dieser Kopf, um den es hier geht, gehört Mohammed bin Salman. Es geht also um den saudischen Kronprinzen. Die beiden Männer schreiben schon seit Monaten über ihn. Hunderte Chatnachrichten sind es inzwischen. Inhalt: der Kronprinz selbst und der Unterdrückerstaat, der Saudi-Arabien immer noch ist. Beide sind in diesem Land geboren. Beide sind aus ihm geflohen. Der eine, Omar Abdulaziz, hat in Kanada Asyl bekommen. Er ist ein offener Kritiker des saudischen Regimes, was lebensgefährlich sein kann. Ihr wisst schon, in dem Computerspiel aus den 80ern frisst Pac-Man die ganze Zeit. Und alles, was er in sich hineinschlingt, verschwindet einfach. Und der, der den Kronprinzen von Saudi-Arabien so beschrieben hat, ist der Journalist Jamal Khashoggi. Die beiden schreiben sich nicht nur, sie wollen auch etwas tun gegen diesen Pac-Man, damit es nicht noch mehr Opfer gibt. Khashoggi und Abdulaziz wollen eine Social-Media-Truppe aufbauen. Sie nennen sie Electronic Bees, also Bienen, die ins Netz ausschwärmen sollen. Und die beiden wollen Geld sammeln, unverdächtige SIM-Karten für Smartphones kaufen. Aus Saudi-Arabien heraus soll dieser Schwarm dann gegen die Staatspropaganda anschreiben, ohne dass das Regime die Kritiker aufspüren kann. Doch es gibt ein Problem. Dieses Regime, es weiß schon jetzt ganz genau Bescheid. Es kennt die Nachrichten, die Idee und hat die beiden Anführer des geplanten Bienenschwarms genau im Blick, obwohl sie längst in anderen Staaten leben, sich im Exil in Sicherheit wiegen. Auf Omar Abdulazis Telefon liest seit spätestens Mitte 2018 eine Spyware mit. Sie heißt Pegasus. Entwickelt wurde die Spionagesoftware von der NSO Group aus Israel, also ausgerechnet vom Erzfeind Saudi-Arabiens. Das scheint ihnen hier aber ausnahmsweise mal egal gewesen zu sein. Durch Pegasus lesen die saudischen Dienste also alles mit. Die Beschimpfungen gegen den Kronprinzen, die Pläne für die Online-Bewegung und dass Jamal Khashoggi ankündigt, das Geld dafür auftreiben zu wollen. Etwa 30.000 Dollar. Von ihm selbst stammt auch Geld. 5.000 Dollar.
Ich habe einen kurzen Überblick geschickt darüber, was diese Cyberarmee leisten kann.
Hervorragender Bericht. Ich werde versuchen, das Geld zu beschaffen. Wir müssen etwas unternehmen.
Aber Omar Abdulaziz ist vorsichtig, versucht seinen Verbündeten auch zu warnen. Wenn er bei dieser Aktion beteiligt ist, schreibt er ihm, dann ist er, Jamal Khashoggi, nicht mehr nur ein kritischer Journalist, dann ist er ein Dissident, ein Regimekritiker und ein Staatsfeind in den Augen des saudischen Regimes. Und der Weg dahin, ein Staatsfeind zu sein, ist für Khashoggi besonders weit. Denn er gehörte mal zum Inner Circle des saudischen Herrschers, war ganz dicht dran an der Macht. Wie wurde ausgerechnet er, Jamal Khashoggi, zu seinem Gegner? Wir reisen ein paar Jahre zurück.
Seine ganze Familie hatte gute Verbindungen zum Königshaus. Er stammt aus Medina und aus einer schon durchaus auch einflussreichen Familie, die zur Elite in Saudi-Arabien gehört. Und was ich übrigens auch spannend finde, ist, dass er 1987 ein Interview mit Osama bin Laden gemacht hat. Er ist also durchaus auch jemand, der eine Zeit lang sehr konservativ unterwegs war. Es gibt auch Informationen, dass er auch zum Geheimdienst, zum saudischen Geheimdienst Kontakte gehabt hat.
Sagt Karin Sens, die als ARD-Korrespondentin unter anderem aus der Türkei berichtet. Und unser ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg ergänzt.
In gewisser Weise war Khashoggi mal Teil des Systems, weil er guten Zugang hatte zum Königshaus, weil er jemand war, den das Königshaus eher als Verbündeten offenbar betrachtet hat.
Das hat nicht nur mit seiner Herkunft aus gutem Hause zu tun, sondern auch mit dem, was Khashoggi konnte. Mit Worten umgehen, den richtigen Ausdruck finden. Schon seit den 80er Jahren hat Jamal Khashoggi für Zeitungen gearbeitet, wurde Auslandskorrespondent, Chef vom Dienst, schrieb später auch für Online-Medien und regelmäßig bei Twitter. War Kommentator für ausländische Sender wie die BBC und Al Jazeera und schrieb Kolumnen bei Al Arabiya, dem staatseigenen Sender in Saudi-Arabien. Man kann also nicht sagen, dass Khashoggi schon immer ein strenger Kritiker des saudischen Königshauses gewesen ist. Aber was man sagen kann, er war absolut kein Fan des Mannes, der zunehmend mächtiger wurde im Land. 2017 sogar Kronprinz und die zentrale Figur der Politik. Spitzname im Volk Mr. Everything. Mohammed bin Salman, auch MBS genannt. Und okay, weil der Name jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, wer ist denn dieser Mohammed bin Salman? Er ist gerade Anfang 30, als er 2015 in die Spitzenposition der Thronfolge rückt. Sein Vater Salman ist da gerade 2 Jahre König und er ist es erst mit 79 Jahren geworden. Er muss also schnell seine Nachfolge sichern in der Saud-Dynastie, die das Königreich Saudi-Arabien seit 1932 regiert. Die Wahl fällt auf Mohammed. Der wird oft beschrieben als ziemlich sadistischer, hartherziger Mensch, aber einer mit einer guten PR-Abteilung. Denn er schafft es, dass er, der junge Kronprinz, als Modernisierer gilt in einem der strengsten, konservativsten Staaten der Welt. Eine der Geschichten habt ihr bestimmt schon gehört. 2018 wurde tatsächlich auf sein Geheiß in Saudi-Arabien Frauen erlaubt, einen Führerschein zu machen und Auto zu fahren. Das gehört zum Reformprogramm des Kronprinzen. Er nennt es Vision 2030. Was aber oft nicht erwähnt wird, Frauen brauchen weiterhin für viele alltägliche Dinge die Zustimmung eines Mannes. Das kann der Vater, der Ehemann, der Bruder oder sogar der eigene Sohn sein. Und fast keine Frau verdient dort ihr eigenes Geld. Das Auto und den Schlüssel dafür müssen sie sich also erstmal erfragen. Anderes Beispiel, Mohammed bin Salman wird auch dafür gelobt, dass über Minderjährige keine Todesstrafen mehr verhängt werden dürfen. Gleichzeitig wurden unter seiner Herrschaft so viele Menschen hingerichtet wie selten zuvor. 2022 waren es beispielsweise 81 an einem einzigen Tag. Auch 2023 lag Saudi-Arabien laut Amnesty International bei der Zahl der Hinrichtungen weltweit auf Platz 3, hinter China und dem Iran. Also, Kronprinz Mohammed bin Salman will sein Land zwar stellenweise modernisieren, es für Touristen und Investoren öffnen, es unabhängiger machen vom Öl. Seinen Kritikern und Gegnern aber nützt das nichts. Sie bekommen weiter die volle Härte ab. Meinungsfreiheit bleibt ein trüber Traum, mehr nicht. Und dieser Widerspruch scheint etwas zu verändern bei Jamal Khashoggi, sagt Karin Sens.
Am Anfang hat er wohl auch bin Salman noch als einen Hoffnungsträger bezeichnet. Aber das hat sich im Lauf der Jahre geändert, vor allem als er dann eben in die USA gezogen ist, sagt ein Bekannter.
Also Khashoggi lebte da schon Jahre außerhalb Saudi-Arabiens im Exil, aber erst als er 2017 in die USA umzieht und dort arbeitet, hat sich Khashoggi als kritische Gegenstimme zum Kronprinzen quasi neu erfunden. Und er macht das ganz offen, bekommt eine Kolumne in der renommierten Washington Post, die ganz große Bühne also, und die nutzt er auch. Für den ambitionierten Kronprinzen in Saudi-Arabien ist das eine Gefahr, denn er weiß, diese Person, Jamal Khashoggi, kennt das Königshaus in Saudi-Arabien genau.
Diese Person hat sich dann abgewandt, verfügte aber über sehr sensibles Insiderwissen und natürlich über sehr gute Verbindungen und war aus diesem Grund aus Sicht des Regimes nicht nur ein Verräter, sondern auch eine potenzielle Gefahr.
So fasst es ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg zusammen und ergänzt:
Khashoggi hat schon wirklich Einfluss darauf, wie Saudi-Arabien in der Welt wahrgenommen wird. Und insofern war er jemand mit Reichweite und jemand, der auch eine gewisse Macht hatte. Eine publizistische Macht.
Und diese Macht nutzt Khashoggi immer wieder für direkte Kritik, auch am Kronprinzen, der doch eigentlich weltweit als Modernisierer gelten möchte. In seiner Kolumne am 31. Oktober 2017 zum Beispiel schreibt Khashoggi, Bin Salman wolle zwar gegen Extremisten vorgehen, er bestrafe aber die falschen Leute. Am 5. November schreibt er, der Kronprinz verhalte sich wie Putin. Und das war auch schon damals, 2017, nicht als Kompliment gemeint. Khashoggi fordert Meinungsfreiheit in der arabischen Welt und er kritisiert den Krieg, den Saudi-Arabien gegen das Nachbarland Jemen führt.
Da war er also schon Zielperson als missliebiger Schreiberling bei Hofe.
Gerhard Konrad ist ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und Nahostexperte. Er sagt, neben dem Kronprinzen selbst spielt noch ein weiterer Mann aus seinem damaligen Umfeld eine wichtige Rolle, Saud al-Qahtani.
Also Herr Qahtani, also der Mann für besondere Fälle im Büro von Herrn Bin Salman, ist ja schon mindestens ein Jahr bis anderthalb Jahre mit Herrn Khashoggi zugange gewesen. Khashoggi gehörte zu jenen Journalisten oder anderen Meinungsträgern, die ja von Herrn Qahtani immer wieder darauf hingewiesen worden ist, dass das, was er da so in der Öffentlichkeit produziert, nicht im Sinne des Hauses und des Landes sei und dass er also insofern doch bitte schön diesen Unsinn unterlassen möge.
Doch Saud al-Qahtani schreibt nicht nur abmahnende Nachrichten an Kritiker, er hat auch noch andere Methoden.
Herr Qahtani ist ein Tech-Warrior, nicht? Oder ein Mann, der sehr viel mit Information Warfare und mit Cyber Network Operations befasst war.
Und diese Fähigkeiten setzt al-Qahtani auch ein. Und zwar nicht nur über Trolle und Propaganda auf Twitter. Er weiß auch Abhörsoftware zielgenau zu nutzen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Spionagesoftware auf Omar Abdulaziz Telefon, Pegasus. Als Abdulaziz davon erfährt, dass das saudische Regime quasi uneingeschränkten Zugriff auf sein Telefon hat, inklusive aller seiner Chatverläufe, schreibt er das auch an Jamal Khashoggi. Der antwortet:
Gott steh uns bei.
Zurück zu Jamal Khashoggi. Diese Zeit nach der Flucht in die USA, sie ist für ihn auch eine schöne. Er schreibt, er reist zu Konferenzen, er hält Vorträge. Im Mai 2018 spricht ihn auf genauso einer Konferenz in Istanbul Hatice Cengiz an, eine damals 35-jährige Doktorandin und Wissenschaftlerin. Sie verlieben sich ineinander. Jamal Khashoggi verbringt jetzt mehr Zeit in Istanbul, bei Hatice. Er kauft sogar eine Wohnung, in der sie gemeinsam leben können. Denn sie planen zu heiraten. Ende September fangen Hatice und Jamal an, die Vorbereitung für die Hochzeit zu treffen. Aber um in der Türkei heiraten zu können, braucht Jamal ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis. Also ein Dokument, das belegt, dass er zum Beispiel nicht noch verheiratet ist, dass er frei ist, eine neue Ehe einzugehen. Doch um dieses Dokument zu bekommen, muss er, der Regimekritiker und Staatsfeind, wieder nach Saudi-Arabien. Das heißt in seinem Fall ins saudische Konsulat in Istanbul. Karin Sens, die ARD-Korrespondentin, ordnet das für uns ein.
Er hatte vor diesem ersten Besuch am 28. September, so hat es zumindest seine Verlobte Hatice Cengiz dann später in einem türkischen Sender gesagt, ziemlich Bauchweh.
Und das ist kein Wunder, denn seit seiner Flucht haben saudi-arabische Regierungsbeauftragte immer wieder versucht, Khashoggi mit Vorwänden und Versprechungen dazu zu bewegen, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Er wusste aber, wie gefährlich das für ihn sein könnte. Schließlich waren andere Regimekritiker bereits zu Strafen wie 10 Jahren Gefängnis, 1000 Peitschenhieben oder sogar zum Tode verurteilt worden. Jamal Khashoggi geht also nicht auf die Lockversuche ein. Auch seinem Freund Omar Abdulaziz werden solche Angebote gemacht und verschiedene Treffen mit Regierungsvertretern vorgeschlagen. Aber Khashoggi hat ihm immer davon abgeraten, Vertreter der königlichen Familie privat zu treffen oder saudi-arabische Botschaften auch nur zu betreten. Jamal Khashoggi ignoriert am 28. September 2018 seinen eigenen Rat und macht sich auf den Weg zum Konsulat. Hatice begleitet ihn, will vor der Tür bleiben, bis er wieder rauskommt. Jamal übergibt seiner Verlobten sein Handy. Er darf es nicht mit hineinnehmen, eine Regel, die in Botschaften und Konsulaten oft gilt. Er betritt das Gebäude und damit zum ersten Mal seit seiner Flucht wieder saudischen Boden. Und es passiert absolut gar nichts.
Da war er ja im Konsulat, unangemeldet, und war völlig überrascht, wie entspannt und wie freundlich da die Atmosphäre ihm gegenüber war. Und bei diesem Besuch hat man ihm gesagt, ja, du kannst also die Papiere, die du für deine Hochzeit brauchst, die kannst du in 4 Tagen abholen.
Jamal Khashoggi und seine Verlobte Hatice Cengiz sind erleichtert. Das war einfach. Vor allem aber, ihrer Hochzeit scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Jamal fliegt zwischendurch für eine Konferenz nach London, telefoniert am 1. Oktober nochmals mit dem Konsulat und dort versichert man ihm, die Papiere sind fertig. Jamal soll sie am nächsten Tag um kurz nach 1 Uhr nachmittags abholen kommen. Und so stehen die beiden am 2. Oktober 2018 wieder vor dem Konsulat in Istanbul.
Obwohl er eigentlich gesagt hat, hey, das war beim ersten Mal so locker, du musst nicht mehr mitkommen, sie ist aber trotzdem mitgekommen.
Beide kennen jetzt den Ablauf. Wieder übergibt Jamal seiner Verlobten das Handy, dann um 13.14 Uhr nickt er dem Mann im blauen Jackett am Eingang freundlich zu und betritt zum zweiten Mal das saudische Konsulat. Hatice bleibt wieder zurück.
Sie hat da stundenlang gewartet, sie durfte wohl nicht ins Konsulat selber rein, um einfach mal nachzugucken, was ist denn eigentlich los und nachzufragen.
Karin Sens erzählt, nach 3 Stunden fragt Hatice Cengiz bei der Pforte nach.
Und da hat man ihr nur gesagt, es ist keiner mehr da.
Gegen 16.30 Uhr beschließt Hatice, Yasin Aktay anzurufen, einen Freund Khashoggis und Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Und danach ist sozusagen auch auf türkischer Seite die Maschinerie losgelaufen, also sprich die Polizei ist eingeschaltet worden.
Yasin Aktay schaltet auch den türkischen Geheimdienst ein, informiert das Büro von Präsident Erdogan, das ganz große Besteck also. Und Hatice Cengiz tut, was sie kann. Sie kontaktiert weitere Freunde, Medienvertreter, holt sich Hilfe, Unterstützung. Laut ARD-Korrespondentin Karin Sens bekommt auch der saudi-arabische Botschafter in der Hauptstadt Ankara einen Anruf.
Und der hat dann auch versprochen, sich um den Fall zu kümmern und wieder zurückzurufen. Aber das hat er anscheinend nie gemacht.
Hatice wartet bis tief in die Nacht hinein und die Dinge ergeben einfach keinen Sinn. Jamal ist verschwunden, Saudi-Arabien behauptet aber, er hat das Konsulat wieder verlassen. So steht es auch in einem offiziellen Statement, das als Reaktion auf den öffentlichen Druck herausgegeben wird. Und als dann noch Beweise gefordert werden, wird es richtig seltsam.
Angeblich, so hat es dann Saudi-Arabien gesagt, an dem Tag seien die Überwachungskameras ausgefallen.
Was für ein Zufall. Die türkischen Behörden aber halten dagegen. Sie sind überzeugt, Khashoggi hat das Konsulat nie verlassen. Die häufigste Theorie zu diesem Zeitpunkt, Khashoggi wurde verschleppt, wird irgendwo gefangen gehalten. Vor dem Konsulat versammeln sich Menschen, fordern laut seine Freilassung. Auch international trifft der Fall des verschwundenen Journalisten auf Interesse der Medien. Die Geschichte wird schnell groß aufgegriffen und der Druck steigt. Die Informationen, die Vermutungen und bösen Ahnungen folgen aufeinander wie bei einem Trommelfeuer. Am Wochenende, 4 Tage nach dem Verschwinden, tauchen dann erste Berichte auf, dass Khashoggi gar nicht verschleppt, sondern möglicherweise ermordet worden sein könnte. Und einer wird dabei erstaunlich präzise. Yasin Aktay, der Berater von Präsident Erdogan. Er glaubt, dass sein Freund Khashoggi direkt im Konsulat getötet wurde. Und er erwähnt zum ersten Mal ein 15-köpfiges Killerkommando, das sehr wahrscheinlich in die Sache involviert sei. 2 weitere Tage später, da ist Khashoggi dann schon 1 Woche verschwunden, veröffentlichen türkische Medien sogar Fotos der angeblichen Killer. Zu sehen sind 15 Männer in Poloshirts, Hemden und Anzügen, die nach einem etwas nobleren Junggesellenabschied aussehen. Und Saudi-Arabien? Zunächst beharren Staatsvertreter darauf, dass an all diesen Geschichten von Killerkommandos, Hitmen und einem Mordkomplott gar nichts dran ist. Doch die Informationen werden langsam erdrückend konkret, vor allem die der türkischen Staatsmedien. Gerhard Konrad, der frühere Geheimdienstler, sagt:
Als man dann nicht mehr umhin konnte, zuzugestehen, dass der Mann offensichtlich nicht mehr lebte, nicht? Dann war die Frage, wie ist er denn zu Tode gekommen?
Saudi-Arabien behauptet nun, es hätte ein Handgemenge gegeben. Die Situation sei einfach eskaliert.
Und dann habe ihn so ungefähr der Schlag getroffen, nicht? Und dann sei er verstorben.
Mm,
Dass sich das wirklich so abgespielt hat, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Denn Geheimdienste, die töten, die morden, die unliebsame Menschen ausschalten, die gibt's ja tatsächlich. Haben wir schon oft behandelt hier bei Dark Matters. Und in unserer Hintergrundfolge im Gespräch mit ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg buchstabieren wir das Ganze nochmal klar aus. Wer tötet eigentlich wann und warum? Könnt ihr gleich nochmal reinhören. Hier geht's jetzt weiter mit dem aktuellen Fall um Jamal Khashoggi. Die Versionen, die Saudi-Arabien zum Tod Khashoggis anbietet, werden auf jeden Fall immer absurder. Mit jeder neuen Enthüllung ändern sie ihre Story. Scheibchenweise nur das zuzugeben, was eh schon klar ist, und dann noch ein paar Gramm Geschichte draufzulegen, für den ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg ist das...
Diese klassische Salamitaktik, ne? Man hat im Endeffekt zugegeben, was man zugeben musste und dann immer eine neue Version erfunden, die irgendwie wegführte von der tatsächlichen Tötung.
Es war einfach ein Reagieren auf immer mehr Sachen, die zutage kamen, ja, und man hat dann immer wieder neue Varianten auf den Tisch gelegt.
So Karin Senz. Irgendwann geht's dann aber wohl doch nicht mehr weiter. Zu viele Hinweise und Beweise, zu viele Lücken in der eigenen Geschichte. Saudi-Arabiens neue Version lautet also, ja, Jamal Khashoggi ist im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden, aber die Männer in der Botschaft, die hätten das im Alleingang entschieden. Das saudische Königshaus habe nichts damit zu tun. Der Auftrag sei einfach nur gewesen, Khashoggi in sein Heimatland zurückzubringen.
Offenbar hat man an Riad geglaubt, dass man irgendwie noch aus der Nummer rauskommt. Aber die Beweise, die am Ende dann vorgelegt werden konnten, die waren halt so eindeutig, dass es schließlich keinen Zweifel mehr gab.
Unter diesen Beweisen, die Michael Götschenberg hier anspricht, sticht einer besonders hervor. Plötzlich tauchen tatsächlich Tonbandaufnahmen auf. Darauf soll alles zu hören sein, was am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat geschehen ist. Alle Gespräche und vor allem alle Geräusche. Karin Senz.
Wir haben uns alle gefragt, woher gibt es denn jetzt Aufnahmen? Also wieso gibt es da irgendwelche Stimmen, die angeblich zeigen, wo man sich eben vorher drüber unterhalten hat, wie man Khashoggi beseitigen könnte? Dann gibt es anscheinend Geräusche von einem Faustkampf. Dann spricht man plötzlich von Geräuschen, wo man hört, wie jemand zersägt wird. Aber woher kommen solche Aufnahmen aus dem Inneren eines Konsulats?
Bei der Antwort auf diese Frage gerät auch die türkische Regierung unter Druck. Woher stammen diese brisanten Aufnahmen? Die angebotene Antwort? Khashoggis Apple Watch. Die sei mit dem Handy verbunden gewesen, das war ja vor dem Gebäude bei Hatice, und die Uhr habe so Aufnahmen aus dem Inneren gemacht und dann einfach nach draußen gesendet. Allerdings...
Experten sagen, es ist eigentlich aus verschiedenen technischen Gründen nicht möglich. So, was dann eigentlich als zweites bleibt, ist, dass dieses Konsulat verwanzt war. Also sprich, dass die Türkei das Konsulat abgehört hat. Und an der Stelle wird's politisch ziemlich heikel, denn das geht eigentlich nicht.
Michael Götschenberg sagt, Konsulate oder Botschaften eines anderen Landes zu verwanzen, das ist nicht erlaubt, ein No-Go. Deshalb hat auch kein Staat ein Interesse daran, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass man es trotzdem macht.
Insofern war die Hürde für die Türken sehr hoch, diese Informationen tatsächlich auch zu benutzen und weiterzugeben, weil klar war, dass man sich damit selbst kompromittieren würde.
Gleichzeitig darf man sich es auch nicht so vorstellen, dass da die ganze Zeit jemand unter einem Kopfhörer sitzt und sich 24/7 anhört, was im Konsulat so geredet wird. Es gab niemanden, der noch hätte eingreifen können, als Khashoggi das Konsulat betrat.
Grundsätzlich ist es so, dass das ein Mitschnitt ist, den man dann bei Bedarf sich anhören kann. Und so wird es auch in diesem Fall gewesen sein. Man hat dann sozusagen zurückgespult und dann eben gehört, dass sich diese Tötung erstens wie sich zugetragen hat und zweitens, dass auch im Vorfeld bereits darüber gesprochen wurde, dass man genau das tun möchte.
Auch Gerhard Konrad, der frühere BND-Mann, betont, eine diplomatische Vertretung abzuhören. Das ist zwar nicht legal, aber...
Das ist mit einer Sicherungsmaßnahme, natürlich ist es völkerrechtswidrig, aber ja, I beg your pardon, ne? Hauptsache es funktioniert. Das hängt von der Aggressivität eines Dienstes ab und das hängt wiederum von der Aggressivität seiner Regierung ab.
Und je länger die Ermittlungen der türkischen Behörden andauern, desto mehr Informationen kommen auch ans Licht. Aufgrund dieser Geheimdienstarbeit ergibt sich aus heutiger Sicht ein ziemlich genaues Bild dessen, was sich da im Herbst 2018 wahrscheinlich zugetragen hat.
Es ist eine Mischung gewesen aus türkischen Behörden, die da Informationen rausgegeben haben und staatsnahen türkischen Medien plus die Washington Post, die da sehr aktiv war.
Also, wir gehen nochmal zurück und schauen mal ganz gezielt auf das, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Am 28. September 2018, als Jamal Khashoggi zum ersten Mal im Konsulat erscheint, unangemeldet, wird das saudische Regime direkt aktiv. Es gibt plötzlich eine Gelegenheit, Khashoggi zum Schweigen zu bringen. Und er kommt sogar direkt in ihre Arme gelaufen. Nur wenige Stunden später laufen schon die ersten Vorbereitungen an. Maher Abdulaziz Mutreb, ein hochrangiger saudischer Geheimdienstoffizier, macht sich sofort auf den Weg von Istanbul in die saudische Hauptstadt Riad. Wahrscheinlich, um sich abzustimmen, was jetzt zu tun ist. Mutreb ist nicht nur Geheimdienstoffizier, sondern auch enger Vertrauter des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Und er arbeitet im Büro von Saud al-Qahtani. Von dem haben wir schon im Zusammenhang mit der Spionagesoftware Pegasus gehört. Gerhard Konrad, der Ex-Geheimdienstmann, ist bestens vernetzt im Nahen Osten. Er beschreibt das so.
Der Mutreb, der wurde dann eben beauftragt. Er war aus dem Hause von Herrn Qahtani, aus dem Büro Qahtani. Und das war der Mensch, der dann mit der Operation, mit der operativen Planung beauftragt war. Unterstützt wurde er dann bekanntlich auch noch von dem stellvertretenden Nachrichtendienstchef, Herrn Asiri, der dann letzten Endes auch Personal akquiriert hat und sozusagen die operative Unterstützung vorgenommen hat.
Also, während Jamal Khashoggi sich noch freut, wie nett und unproblematisch sein erster Besuch im Konsulat gewesen ist und auf seine Papiere wartet, sitzen in Saudi-Arabien mächtige Männer beisammen und planen sein Schicksal. Sie wissen, es gibt eine unerwartete Gelegenheit, den Kritiker und Staatsfeind zu bekommen, lebendig oder eben auch nicht. Und sie haben nur wenige Tage Zeit. Die wollen sie nutzen. So landet in den frühen Morgenstunden des 2. Oktober ein Privatflugzeug aus Riad auf Istanbuls Atatürk-Flughafen. Die Insassen sind Teil des 15-köpfigen Teams, das die türkischen Medien später als Killerkommando beschreiben werden. Die übrigen Mitglieder, saudische Sicherheitsleute, Geheimdienstmitarbeiter und ein Forensiker, kommen ein paar Stunden später per Linienflug in Istanbul an.
Diese Männer waren Teil einer Rapid Intervention Group, die auch in 2017 schon zusammengestellt worden war für besondere Missionen, sozusagen Rendition-Missionen, auch innerhalb Saudi-Arabiens.
Nachdem sie in zwei unterschiedlichen Hotels in der Nähe einchecken, treffen sich einige von ihnen im Konsulat. Gegen 12 Uhr erhält Jamal Khashoggi den Anruf, der seinen Termin bestätigt. Da ist das Kommando bereits vor Ort. Eine Stunde später, um 13.14 Uhr, betritt Khashoggi das Gebäude. Was dann passiert, beschreibt Michael Götschenberg, ARD-Geheimdienstexperte.
Es ist wohl so gewesen, dass Khashoggi dann direkt in das Büro des Generalkonsuls geführt wurde und dass ihm dort eröffnet wurde, dass man ihn verhaften müsse, weil es eine entsprechende Anfrage von Interpol gäbe. Er hat das bestritten, hat gesagt, das kann gar nicht sein. Und dann ist die Situation sehr schnell eskaliert.
Laut ARD-Korrespondentin Karin Senz diskutiert Jamal Khashoggi zunächst und erwähnt auch, dass vor dem Konsulat gerade jemand auf ihn wartet.
Die kriegen mit, wenn mir hier was passiert. Und man hat ihm dann gesagt, dann schreibt, dass alles in Ordnung ist. Und Khashoggi hat sich an der Stelle offensichtlich geweigert.
Man hat ihn betäubt und dann getötet und, davon kann man, denke ich, ausgehen, die Leiche dann an Ort und Stelle zerstückelt.
Der Mord und die Beseitigung der Leiche gehen mit grausamer Geschäftsmäßigkeit vor sich. Auf den Tonbändern, von denen nur Transkripte, also die Verschriftlichungen, zugänglich sind, ist zu hören, wie die Männer genau beschreiben, was sie tun. Jeder Arbeitsschritt, von der Plastiktüte zum Ersticken bis zum Zersägen des Leichnams. Ein grausames Detail dabei, Saud al-Qahtani, der Mann, der diesen brutalen Mord höchstwahrscheinlich in Auftrag gab, verfolgt die Tat per Videocall von Riad aus. Es ist nicht klar, ob er wirklich während der ganzen Zeit zugeschaltet bleibt, aber es passiert dort in diesen Stunden ohnehin wenig, was man nicht als Videokonferenz aus der Hölle oder als Splatterfilm in Echtzeit bezeichnen kann. Und irgendwann, so steht es in den Tonbandtranskripten, sagt al-Qahtani diesen einen Satz, kalt und tödlich wie eine Messerklinge. Bring me the head of the dog. Bringt mir den Kopf dieses Hundes. Die Tat, vom Mord bis zum Zerteilen der Leiche, dauert nicht mal 3 Stunden. Und schon kurz darauf, 1,5 Stunden, nachdem Jamal Khashoggi das Konsulat betreten hat, beginnt schon das Vertuschen, der Auftritt eines Laienschauspielers.
Sie haben ja auch ein Double mitgebracht gehabt, der so ähnlich aussah und den Sie auch freundlicherweise in die Oberbekleidung zumindest von Herrn Khashoggi hineingestoßen haben und mit ihm dann durch den Hinterausgang in Begleitung eines weiteren Angehörigen der saudischen Palastgarde haben laufen lassen, ne? Schaulaufen und zu zeigen, ja, da ist er ja dann gegangen.
Was Gerhard Konrad hier anspricht, das haben wir ja anfangs schon erwähnt. Graue Haare, Vollbart, ähnliche Statur und diese offenen Hemdknöpfe. Ein Bodydouble. Der Mann heißt Mustafa Al-Madani. Der Bart ist angeklebt, aber Hemd, Jackett und Hose sind tatsächlich die vom echten Jamal Khashoggi. Der hatte sie vor nicht mal einer halben Stunde noch selbst an. Mit seiner Kleidung soll der falsche Khashoggi für die Überwachungskameras in Istanbul ein paar Bilder liefern, damit die saudischen Behörden dann später sagen können, ah, schaut, da läuft er doch. Aber sie machen einen entscheidenden Fehler. Khashoggis schwarze Lederschuhe, die passen ihm nicht. Die sind zu klein für Al-Madani. Er bittet also darum, seine eigenen weißen Turnschuhe tragen zu dürfen. Der Wunsch wird ihm genehmigt. Die falschen Schuhe aber enttarnen den Versuch. Das Bodydouble ist als Alibi gescheitert und liefert später nur ein weiteres Indiz gegen die Angaben aus Saudi-Arabien. Trotzdem spielen in diesem Fall Überwachungskameras eine große Rolle. Sie zeichnen zum Beispiel auf, wie einige Stunden nach dem Mord auffällig viele Fahrzeuge mit diplomatischen Kennzeichen vom Konsulat bis zum Haus des Generalkonsuls fahren. Der Beweis steht aus, aber nicht wenige vermuten, dass in diesen Autos die Leichenteile abtransportiert wurden, sagt Karin Senz, die ARD-Korrespondentin.
Es ist immer wieder die Rede von mehreren Rollkoffern, die möglicherweise benutzt wurden.
Was aber genau mit Khashoggis sterblichen Überresten passiert ist, darüber, so Karin Senz, können wir nur spekulieren.
Wir dürfen nicht vergessen, seine Leiche ist bis heute nicht gefunden.
Aber auch ohne den Leichnam gehen die Ermittlungen natürlich weiter, denn es bleiben viele Fragezeichen.
Die zentrale Frage in dieser ganzen Geschichte war immer, ob Kronprinz Mohammed bin Salman der Auftraggeber für diese Ermordung war oder ob er zumindest davon gewusst hat,
sagt Michael Götschenberg. Er verweist auf 2 ausführliche Untersuchungsberichte dazu. Einer von den Vereinten Nationen und einer vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Die Kurzversion: Allein wenn man die Geschwindigkeit der Planung und die Ressourcen betrachtet, ein 15-köpfiges Team, Privatjets, das kann kaum ohne die Zustimmung des Kronprinzen geschehen sein. Die Vereinten Nationen sehen hier glaubwürdige Beweise. Hinzu kommt der Aufbau des Staates.
Saudi-Arabien ist eine absolutistische Monarchie und der Geheimdienst ist ein zentraler Baustein im Repressionsapparat. Und nichts, was der Geheimdienst macht, schon gar nicht die Ermordung eines Regimekritikers, ist vorstellbar ohne dass die Führung und am Ende natürlich auch der Kronprinz selber als der eigentliche Machthaber im Land zu dem Zeitpunkt das nicht gewusst haben könnte.
Wir haben es ja schon in den ersten beiden Staffeln von Dark Matters immer wieder gezeigt. Es ist absolut kein Geheimnis, dass Geheimdienste töten. In diesem Fall aber gibt es einen bedeutenden Unterschied.
Wir reden hier nicht über einen Terroristen, wo die Amerikaner beispielsweise sagen, da sind gezielte Tötungen legitim. Wir reden hier über eine Person, die einfach von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Und insofern war das ein fundamentaler, massiver Angriff auf all die Werte auch, die wir hochhalten.
Deshalb glaubt Michael Götschenberg, dass der Fall von Jamal Khashoggi eine so intensive und eine so emotionale Reaktion in der Öffentlichkeit ausgelöst hat.
Die weltweite Empörung, die war enorm und eine Zeit lang war für mich auch nicht klar, welche Auswirkungen das möglicherweise für den Kronprinz haben könnte.
ARD-Korrespondentin Karin Senz erinnert sich noch sehr genau an die Zeit nach Khashoggis Mord.
Was ich persönlich immer ziemlich spannend fand, war, wenn es irgendwelche internationalen Treffen gab, wo Bin Salman dann da war, dann hat man sich um diesen Herren gewunden. Also diese ganzen Staatschefs waren irgendwie froh, wenn sie dem möglichst aus dem Weg gehen konnten, weil der war halt sozusagen eine Persona non grata um die Zeit und keiner wusste eigentlich so recht, wie man jetzt mit diesem Typen umgeht, weil sowas hat man einfach international noch nicht erlebt.
Der erste Schritt vieler westlicher Länder war, das zu tun, was auch Deutschland getan hat. Den Mord verurteilen, Aufklärung fordern und Saudi-Arabien mit Konsequenzen drohen.
Erst einmal verurteilen wir diese Tat in aller Schärfe. Zweitens gibt es dringenden weiteren Klärungsbedarf. Also es ist längst nicht das auf dem Tisch und sind längst auch nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden. Drittens stimme ich all denen zu, die sagen, gerade was auch die sowieso schon limitierten, aber was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind.
Und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt auch, dass international über weitere Reaktionen gesprochen wird. Im Grunde über den ganzen Besteckkasten der Strafmaßnahmen. Sanktionen, weniger Öl kaufen, keine Waffenexporte mehr. Aber das war schon damals nicht so einfach. US-Präsident Donald Trump zum Beispiel. Er ist nicht überzeugt von der Schuld des Kronprinzen und sieht Zweifel an den Untersuchungen seines eigenen Geheimdienstes, der CIA.
He denies it vehemently. His father denies it, the king, vehemently. The CIA doesn't say they did it. They do point out certain things, and in pointing out those things, you can conclude that maybe he did or maybe he didn't.
Und der Kronprinz selbst findet einen Weg, mit der Sache umzugehen. Gut ein Jahr nach dem Mord, Ende September 2019, gibt Mohammed bin Salman ein Interview beim US-Sender CBS News.
Did you order the murder of Jamal Khashoggi?
Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia, especially since it was committed by individuals working for the Saudi government.
Auf die Frage, ob er den Mord an Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben habe, sagt er, absolut nicht. Aber er übernehme die volle Verantwortung. Allerdings nur als ein Anführer Saudi-Arabiens, sagt er. Heißt auch, persönlich sieht er dabei sich keine Schuld.
When a crime is committed against a Saudi citizen by officials working for the Saudi government, as a leader I must take responsibility. This was a mistake, and I must take all actions to avoid such a thing in the future.
Aber was ist eigentlich heute? Wenn wir auf die Auswirkungen des Mords an Jamal Khashoggi blicken, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Am Ende ist es so gewesen, dass nach einer gewissen Zeit, es sind Jahre vergangen, aber auch nicht viele Jahre, die ersten Staats- und Regierungschefs in den USA, in Europa war es Macron, der als erster wieder nach Saudi-Arabien gefahren ist, dann doch dem Kronprinzen wieder die Hand gereicht haben. Weil am Ende klar war, ohne Saudi-Arabien in der Region geht gar nichts und ohne saudisches Öl ohnehin nicht.
Auf Macron Ende 2021 folgt US-Präsident Joe Biden Mitte 2022 und kurz darauf Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ist im Herbst im Land zu Gast. Denn auch in Deutschland hat sich der Blick gewandelt. Der Krieg in der Ukraine, das Ende der Gaslieferungen aus Russland machen neue Energiequellen bitter nötig. Wirtschaftsminister Robert Habeck reist Anfang 2024 nach Saudi-Arabien. Und da geht es dann, nach Jahren der gestoppten Rüstungsverkäufe, auch um Waffenexporte wie Eurofighter-Kampfjets. Darauf angesprochen, sagt er der ARD.
Natürlich sind Menschenrechte immer Gesprächsthema und die Gespräche sind intensiv, aber vertrauensvoll. Beide Länder wissen, was sie einander haben, dass Saudi-Arabien in der Region auch als Stabilitätsanker gebraucht wird.
Im ersten Halbjahr 2024 ist Saudi-Arabien wieder unter den Top 5 Ländern, in die Deutschland Waffen liefert. Exporte von fast 133 Millionen Euro sind genehmigt. In Saudi-Arabien selbst gab es nach dem Mord eine Untersuchungskommission, Verurteilungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sogar 5 Todesurteile, aber auch Freisprüche. Der britische Guardian berichtet 2021, einige der Verurteilten würden in sehr luxuriösen Unterkünften leben und arbeiten. Was denkt eigentlich Hatice Cengiz über das alles? Diejenige, die an der Schwelle zu einem neuen Leben war, nur noch ein paar Papiere brauchte, um ihren Verlobten heiraten zu können und dann Stunde um Stunde in Unsicherheit vor dem Konsulat gewartet hat. Wir haben sie für diesen Podcast angeschrieben und um ein Interview gebeten. Sie sagte sehr freundlich ab. Sie kämpft weiter, aber möchte ihre Geschichte nicht noch einmal erzählen. Die ist zwar noch nicht zu Ende, aber momentan sieht es so aus, als würde nach und nach Gras darüber wachsen. Nach einer Pause nähert man sich Saudi-Arabien nun wieder an. Es gibt schließlich Kriege in der Region. Man braucht, wie war das gerade, Stabilitätsanker. Und vielleicht auch Öl und Geld. Karin Sens in Istanbul findet das erstaunlich.
Dass so ein Fall dann irgendwann tatsächlich zu den Akten gelegt wird und man eigentlich nur noch mit Verwunderung draufschaut, aber international eigentlich keine Folgen mehr hat, das ist ernüchternd. Das finde ich wirklich ernüchternd.
Und auch für den Kronprinzen in Saudi-Arabien, für Mohammed bin Salman, ist die Sache im Prinzip aufgegangen. Obwohl UN-Berichte von einem staatlichen Mord in seinem Auftrag schreiben. Mit Jamal Khashoggi ist eine mächtige, kritische Stimme verstummt. Andere Kritiker sind im Gefängnis. Und MBS selbst ist wieder zurück auf der internationalen politischen Bühne. Als de facto Herrscher in Saudi-Arabien und als künftiger König. Es scheint, als wäre er damit durchgekommen.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Unser nächster Fall kommt euch bestimmt schon dem Namen nach bekannt vor. Es geht um Jan Marsalek. Genau, der Typ, der mit Wirecard eine Milliardenpleite hingelegt haben soll. Aber wie es unsere Art ist, erzählen wir das Ganze nicht als Wirtschaftskrimi, sondern leuchten das aus, was Marsalek wohl zur Flucht verholfen und sein bis heute verschwunden Bleiben erst ermöglicht hat. Seine Verbindungen zu den russischen Geheimdiensten. Ein Priester, ein Privatjet und ein Pleiteunternehmer. Alles drin in der nächsten Folge Dark Matters. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen dieses Krieges. Dort werden nicht nur aktuelle Entwicklungen nacherzählt, sondern auch eingeordnet, was sie zu bedeuten haben. Kurz, präzise und vor allem für Laien verständlich. Wenn ihr also gleichzeitig klare, aber auch fundierte Informationen zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit haben wollt, dann hört am besten rein in Was tun, Herr General, dem Ukraine-Podcast des MDR. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters-Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nassu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten in dieser Folge, Karin Sens und Gerhard Konrad. Und zusätzlich an Matthias Schirmer und Raphael Knopp.